Die Klimakrise ist ein Gesundheitsfaktor, begünstigt zum Beispiel Hitzeschläge, verstärkt durch die hohen Temperaturen viele Krankheiten, beeinflusst die Wirkung von Medikamenten, aber sie hat auch psychische Folgen. Deshalb haben sich nun renommierte PsychologInnen zu Wort gemeldet. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klima-Nachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und sprechen hier jeden Freitag über die Klimakrise und was dagegen unternommen wird, beziehungsweise nicht unternommen wird. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der TAZ und ich spreche heute mit Sandra Kirchner von Klimareporter. Hi Sandra.
Hallo.
Und das sind unsere drei Themen diese Woche. Erstens, PsychologInnen warnen vor den psychischen Folgen der Klimakrise. Zweitens, Deutschland will gerechter mit den Kosten der Energiewende umgehen. Und drittens zum Schluss, der Kohleausstieg in Deutschland geht schneller, als es das deutsche Kohleausstiegsgesetz vorschreiben würde.
Wir beginnen mit dem ersten Thema. Die Klimakrise belastet unsere Psyche. Davor haben diese Woche PsychologInnen vom Deutschen Zentrum für psychische Gesundheit gewarnt. Diese Erfahrung haben wahrscheinlich auch schon viele Menschen gemacht, die sich mit dem Klimawandel beschäftigt haben. Also wenn man darüber nachdenkt, welches Leid die Klimakrise verursacht und welche Folgen uns und den Menschen künftiger Generationen noch bevorstehen, kann das Angst auslösen. Und diese Klimaangst ist im Grunde genommen die Furcht vor einer unsicheren Zukunft mit erheblichen Unwägbarkeiten. Also es ist jetzt viel schwerer für Menschen, sich vorzustellen, wie das Leben in Zukunft sein wird, als für frühere Generationen.
Da gibt es auch Daten dazu, also zum Beispiel eine Umfrage unter PsychotherapeutInnen, die im Mai veröffentlicht wurde. Und da kam raus, dass eben TherapeutInnen in Deutschland häufig mittlerweile mit klimawandelbedingten Sorgen konfrontiert sind. Mehr als 2/3 aller Befragten berichten, dass KlientInnen sich Sorgen aufgrund der Klimakrise machen und es handelt sich ja dabei natürlich nicht um eine abstrakte Angst, die da irgendwie da ist, sondern um ganz rationale Sorgen. Und die Klimakrise ist natürlich auch nicht das einzige Problem, sondern die Vielfalt der Arten schwindet in einem atemberaubenden Tempo. Die Meere werden überfischt, die Böden überdüngt und so weiter. Also in den Wäldern geht es schlecht. Also ja, da gibt es eine ganze Menge Faktoren, die da reinspielen können in diese Ängste.
Aber man muss gar nicht in die Zukunft schauen, denn Naturkatastrophen gehen auch mit einem Anstieg von Depressionen, Angst und Trauma einher. Mhm. Und das ist psychologisch auch schon ganz gut erforscht, zum Beispiel am Beispiel des Hurricane Katrina. Und das lässt sich jetzt auch in Gebieten beobachten, in denen viele Menschen von einer Katastrophe wie Hochwasser betroffen waren, wie jetzt zuletzt im Ahrtal, im Saarland oder auch in Bayern. Ja, Fachleute vom Deutschen Zentrum für psychische Gesundheit sagen, dass man Symptome wie Angststörungen gut therapieren kann. Außerdem hilft es auch, sich seinen eigenen Gestaltungsspielraum und seine Handlungsmöglichkeiten bewusst zu machen, indem man sich zum Beispiel ein Ehrenamt sucht oder eine Tätigkeit, mit der man der Umweltkrise etwas entgegensetzt. Es löst die Krise natürlich nicht, aber solche Tätigkeiten helfen, die eigene Resilienz zu stärken und auch der Ohnmacht etwas entgegenzusetzen.
Die Klimakrise ist natürlich auch generell ein Gesundheitsfaktor, nicht nur ein psychischer. Die physischen Folgen haben wir vielleicht sogar alle schon sogar ein bisschen mehr auf dem Schirm, würde ich vermuten. Angefangen beim Offensichtlichen, also extrem hohe Temperaturen werden häufiger und damit auch Krankheiten und Verletzungen, die eben durch Hitze begünstigt oder verstärkt werden. Hitzeschlag oder andere so direkte Hitzeschäden zum Beispiel, aber auch alle möglichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, dann gibt es temperaturempfindliche Medikamente, noch so ein Gesundheitsproblem. Also zum Beispiel wird die Wirkung von blutdrucksenkenden oder entwässernden Medikamenten durch Hitze noch verstärkt. Also da muss man als Patientin besonders vorsichtig sein, wenn man die nimmt.
Ja, und deswegen gibt es ja durchaus auch viele Leute aus Gesundheitsberufen in der Klimabewegung. Also als sich zum Beispiel diese ganzen For-Future-Gruppen aus unterschiedlichen Bereichen gegründet haben vor ein paar Jahren, die Fridays for Future unterstützen wollten, da gab es dann relativ bald Health for Future. Einfach weil die Leute gesagt haben, das betrifft auch unsere Branche besonders, also die Klimakrise. Und auf der anderen Seite trägt der Gesundheitssektor natürlich auch dazu bei, das wollen wir nicht außen vor lassen. Also Krankenhäuser haben einen hohen Stromverbrauch, aber ein anderer wichtiger Klimafaktor ist zum Beispiel der Einsatz von Narkosegasen. Die haben nämlich eine Treibhausgaswirkung. Manche sind sogar hochgradig klimaschädlich. Das heißt, da kann man ansetzen, möglichst unproblematische Gase einsetzen, aber auch den Umgang im Nachgang ändern. Also zum Beispiel auf Recycling der Gase umstellen, anstatt sie einfach nach draußen zu leiten, was leider noch Usus ist. Aber es gibt durchaus auch schon einzelne Vorreiterkliniken, die das anders machen oder daran arbeiten.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Die Bundesnetzagentur plant, eine Ungerechtigkeit der Energiewende, könnte man sagen, in Deutschland auszubessern. Und zwar die regional sehr unterschiedlichen Netzentgelte. Ungerecht ist an denen, dass sie tendenziell da hoch sind, ausgerechnet, wo es viel erneuerbare Energien gibt. Denn dafür müssen Stromnetze ausgebaut werden und der Betrieb ist auch aufwendiger. Das ist natürlich irgendwie blöd, dass dann ausgerechnet eben die Regionen abgestraft werden, die eigentlich Vorreiter sind beim erneuerbaren Ausbau. Und um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel die Netzkosten so ausmachen, ja, gucken wir vielleicht mal kurz auf die Durchschnittswerte von wirklich von ganz Deutschland jetzt. Das ist nämlich gar nicht wenig, also im Schnitt mit 9,35 Cent pro Kilowattstunde fast ein Drittel der Stromrechnung von Privathaushalten. Euren genauen Wert könnt ihr auf der Stromrechnung nachgucken. Der kann ganz anders aussehen, denn es ist regional wirklich sehr unterschiedlich.
Genau, der jüngste Monitoringbericht der Bundesnetzagentur von 2023 berichtet einerseits von rund 5 Cent je Kilowattstunde im günstigsten Netzgebiet und andererseits von 32 Cent im teuersten. Im Mittel liegen die Netzentgelte in Brandenburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern am höchsten, also in Ländern mit vor allem viel Windstrom. Die regionalen Differenzen sollen nun ein wenig ausgeglichen werden, indem vom kommenden Jahr an ein Teil der Mehrkosten bundesweit umverteilt wird. Das heißt, die betreffenden Regionen sollen entlastet werden und im Durchschnitt dürfte der Strom aber ein bisschen teurer werden, eben um zu verhindern, dass die Menschen in den Vorreitergebieten die Kosten allein tragen.
Genau, und da könnte man sich jetzt fragen, ob denn da astronomische Kosten zu erwarten sind für die Leute, bei denen das steigt. Und das steht noch nicht ganz fest, wie hoch die Kosten wirklich ausfallen, aber man kann sich eine Berechnung der Bundesnetzagentur aus dem vergangenen Jahr angucken. Also da ging es schon genau darum, wie so eine Umlage ausfallen könnte. Und der Wert damals lag bei unter einem Viertel Cent pro Kilowattstunde. Für einen Durchschnittshaushalt würde das Mehrkosten von weniger als einem Euro pro Monat bedeuten. Und in den Empfängerregionen könnten die Strompreise dafür um bis zu 3,34 Cent je Kilowattstunde sinken. Wie gesagt, es steht jetzt noch nicht ganz genau fest, ob es jetzt wirklich zu exakt diesen Daten kommt. Das wird jetzt alles nochmal überprüft. Und genauere und aktuelle Angaben liefert die Behörde dann noch nach im Herbst.
Es geht hier bei dieser neuen Umlage übrigens um das Verteilnetz. Das heißt, um das lokale Netz, das den Strom zum Endverbraucher bringt. Dann gibt es ja auch noch das Übertragungsnetz, also die großen Stromleitungen, die Strom von einer Region in die andere bringen. Manche Leute sagen Stromautobahn dazu. Da gibt es so einen Ausgleich schon zwischen den vier deutschen Übertragungsnetzbetreibern. Ja, seit 2023 sind die Netzentgelte in diesem Bereich harmonisiert und jede neue Stromtrasse quer durch Deutschland wird also von den Stromkunden in allen Teilen Deutschlands gleichermaßen über die Stromrechnung bezahlt.
Wir bleiben auch in unserem dritten Thema im Bereich Energie. Von den meisten Leuten unbemerkt, unterstelle ich jetzt mal, erledigen die Stromkonzerne den Kohleausstieg schneller als vorgeschrieben. Also sie wollen ihre Kohlekraftwerke schneller dicht machen, als sie eigentlich müssten. Und genau, bevor wir in die Details gehen, vielleicht schon mal ganz kurz zur Ursache. Das liegt wirklich am wachsenden Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung. Im vergangenen Jahr haben Windenergie und Photovoltaik fast 60% unseres Stroms produziert. Das hängt damit zusammen, dass die erneuerbaren Energien, also Wind und Sonne, zu viel günstigeren Preisen Strom erzeugen können. Also laut Zahlen vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme liegen die Kosten für die Stromproduktion im Schnitt zwischen 5 und 15 Cent je Kilowattstunde Ökostrom. Bisschen Unterschiede gibt es. Also wenn man auf kleine Solaranlagen auf dem Dach und zugleich einen Stromspeicher, also auf diese konkrete Kombination guckt, dann können die Kosten noch ein bisschen höher liegen. Dann bewegt sich das so von 10 bis 22 Cent je Kilowattstunde. Aber eben immer noch vergleichsweise niedrig.
Genau, und bei diesen Preisen können die fossilen Energieträger größtenteils aber nicht mithalten. Die haben höhere Stromgestehungskosten, so heißt es in der Fachsprache. Wenn ein Kohlekraftwerk Strom produziert, dann kostet das zwischen 15 und 30 Cent je Kilowattstunde, wobei die Braunkohle etwas geringere Kosten verursacht und die Steinkohle eher höhere. Also lange Rede, kurzer Sinn, es ist teurer, Strom aus Kohle zu produzieren als aus Erneuerbaren.
Genau, und hinzu kommt, dass der Anteil der Erneuerbaren in letzter Zeit auch einfach zugenommen hat. Also wenn es die nicht ausreichend gäbe, dann würde natürlich auch der hohe Preis von fossiler Energie nicht so eine Rolle spielen, dann würde das trotzdem am Netz bleiben. Genau, aber das ist nicht so, auch weil die Bundesregierung etliche Maßnahmen auf den Weg gebracht hat, um den Ausbau der Erneuerbaren zu beschleunigen. Und an sonnigen oder windreichen Tagen schaffen es die Erneuerbaren schon wirklich einen ziemlich großen Teil unseres Strombedarfs abzudecken. Und das bedeutet dann aber auch, dass eher teure Kraftwerke wie die Steinkohlekraftwerke nur noch selten laufen. In der ersten Hälfte dieses Jahres lag bei den meisten Steinkohlekraftwerken die Auslastung unter 15%. Also das heißt, die Kraftwerke, die standen eigentlich überwiegend still. Und damit wird es für die Stromkonzerne zunehmend unwirtschaftlich, Kohlekraftwerke noch vorzuhalten. Und in solchen Fällen beantragen die Stromkonzerne dann eben die Stilllegung bei der Bundesnetzagentur. Das ist die zuständige Regulierungsbehörde für den Strommarkt. Um die ging es ja gerade eben auch schon bei den Netzentgelten. Und die überprüft auch, dass beim Kohleausstieg alles so abläuft wie vorgeschrieben. Und zu Anfang September war jetzt eben schon klar, dass 2027 mehr Kohlekraftwerke vom Netz gehen, als es gesetzlich sein müsste.
Genau, das fragliche Gesetz ist das Kohleausstiegsgesetz, das konkret festlegt, wie viele Kraftwerkskapazitäten bei Braun- und Steinkohle zu bestimmten Zielmarken noch am Netz sein dürfen. Die Eckpunkte für das Ausstiegsgesetz wurden ja 2018/19 von der sogenannten Kohlekommission festgelegt. Und in dieser Kommission haben VertreterInnen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Bürgerschaft darum gerungen, wie der Kohleausstieg in Deutschland aussehen soll. Und dabei wurde unter anderem das Ende für die Kohlekraftwerke für 2038 festgelegt, sowie eben auch die Zielmarken für einzelne Jahre. Und demnach dürfen 2027 noch Steinkohlekraftwerke mit einer Leistung von 8,7 Gigawatt am Netz sein. Die Stromkonzerne haben aber jetzt gemeldet, dass sie dann nur noch Steinkohlekraftwerke mit einer Kapazität von 8,4 Gigawatt am Netz haben wollen. Das ist insofern erstaunlich, als man vor 5 bis 6 Jahren eben noch diskutiert hat, ob der avisierte Ausstieg nicht viel zu schnell geht, weil das die Stromversorgung gefährden könnte und weil das eben auch zu sozialen Verwerfungen führen könnte und. Und jetzt zeigt sich eben, dass die Energieunternehmen ihre Kohlekraftwerke eigentlich schneller einmotten möchten, weil die Preise wegen der Erneuerbaren so gepurzelt sind, sorgt der Markt letztlich dafür, dass die Kohlekraftwerke außer Erzeugung gedrängt werden.
Ja, man könnte natürlich auch sagen, dass die Kohlekonzerne ja gerade mal 300 Megawatt mehr abschalten wollen, als das Gesetz es vorsieht. Das ist ja eine eher kleine Größenordnung und aus Klimasicht ist ja auch schon ganz lange in der Kritik, dass es bei diesem Gesetz eigentlich viel schneller gehen müsste, dass dieses Gesetz eigentlich einen viel zu späten Kohleausstieg vorsieht oder plant. Genau, also man könnte auch sagen, dass das Gesetz eigentlich die marktgetriebene Abschaltung ganz gut vorweggenommen hat, wofür man es dann aber allerdings auch wiederum ja kaum gebraucht hätte. Anyway, also wie auch immer man da argumentieren möchte, in jedem Fall ist das keine schlechte Nachricht oder auch sogar eine gute Nachricht eben, denn es heißt, dass die CO2-Emissionen von Deutschlands Stromerzeugung schneller fallen werden. Einerseits, weil die Kohlekraftwerke eben eh oft stillstehen und andererseits, weil die Konzerne sie eben schneller abschalten wollen.
Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und lasst auch gern eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und jetzt ein großes Dankeschön an Dejan Bedic, Michael Hechler und Benjamin Pirling, die den Podcast in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben. Und außerdem bedanken wir uns noch ganz herzlich bei den Menschen, die regelmäßig für das Klima-Update spenden. Und das sind Helmut Frieder, Daniel Holderbach, Roy Kavanagh, Philipp Dressler, Saskia Reinbeck, Hilmar Hinz, Janette Schuster, Jonas Ibel, Franz Baumann, Bernd Föhringer, Lukas Pechtold und Hugo Bandorf.
Vielen Dank auch von mir. Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.